Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt.
Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, euch von hier zu sehen. Herrlich. Wer hat die Lobpreiszeit eben schon genossen? Yay! So, so gut. Also es waren wirklich, man glaubt das ja manchmal nicht, dass wir das vorher nicht so wirklich immer alles absprechen, aber die Lieder waren eben schon eine Vorbereitung auf das, was jetzt kommt. Und ich glaube, Gott hat jetzt schon zu einigen gesprochen und zumindest zu mir. Und ich finde es immer wieder so wertvoll, wenn wir gemeinsam im Lobpreis, im Gebet stehen, als Gemeinde, als Familie. Das ist wirklich etwas, wo Jesus sich zustellt und wirklich sagt so, hey, ich throne in meinem Lobpreis. Und wenn sich da Herzen vereinen, ist das ein super großer Segen für alle. ihr Lieben, wir sind gerade in einer Osterserie, die nennt sich Ostern, die ganze Story. Wir haben noch ein paar Hefte, die zur Begleitung ausgegeben sind. Wir haben die letzten Wochen jeden Tag einen kleinen Abschnitt gelesen in diesem Buch, wo die ganze Ostergeschichte von Jesus, seinen Jüngern, geschrieben ist, und wir nehmen uns jeden Tag einen kleinen Abschnitt vor und lesen ihn zu Hause. Wir bekommen Impulsfragen darüber, was das mit unserem eigenen Leben zu tun hat, und ich finde es mega, mega wertvoll. Also wenn du noch nicht dieses Heft hast, es ist schon ein bisschen fortgeschritten, die Zeit, aber nimm es mit. Oder wenn du sagst, oh, ich kenne noch jemanden, der müsste das lesen, dann geh noch nach dem Gottesdienst zum Infopunkt und hol dir so ein Heft und gib es einfach weiter, weil da ist so viel Segen drin. Und wir haben in dieser Woche darüber gelesen, über so einige Abschnitte, die uns ja so schon vielleicht in der Ostergeschichte bekannt vorkommen. Also wir haben diese Woche gelesen, wie Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl feiert. Wie er mit den Jüngern in den Garten Gethsemane geht und betet. Wir haben gelesen, wie Judas Jesus verrät und die Tempelwache zu Jesus führt. Und einfach diese, langsam merken wir, es spitzt sich zu, es geht auf die Karwoche zu, jetzt auch in dieser Woche. Und wir beschäftigen uns jetzt weiter damit. Und mir war es wichtig, nochmal zu sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit dieser Ostergeschichte, mit dieser ganzen Story. Aber ich möchte sagen, es ist nicht einfach nur eine nette Geschichte. Es ist nicht irgendeine Erzählung und es ist kein Märchen, sondern Gott schreibt Geschichte. Es ist nicht nur ein Geschichtsunterricht, wo wir durchgehen, so ja, das war mal, das ist passiert, das ist lange, lange her, aber jetzt ist es vorbei. Sondern diese Geschichte wird immer aktuell sein. Wird immer aktuell sein. Und die Bibel ist kein nettes Geschichtenbuch, sondern sie ist Gottes Wort. Und Gottes Wort hat an Aktualität nicht verloren. Und Gott spricht zu uns auch heute noch durch die Bibel, weil die Bibel ein lebendiges Wort ist, weil Gott sein Wort in uns lebendig macht, wenn wir unser Herz dafür öffnen. Und wenn du das glaubst, dann bekräftige das mit einem kräftigen Amen. Amen, okay. Lass uns beten und dann steigen wir ein. Herr, wir danken dir für diese Zeit, wo wir zusammen, vor dir sitzen und wirklich so als Lernende kommen. Ich bete, dass du uns dein Wort heute neu aufschließt. Ich bete, dass du deinen Finger auf Stellen legst, wo du unser Herz bewegen möchtest, wo du unser Herz ganz besonders verändern möchtest, Herr. Und wir sind hier wirklich als Lernende und ich danke dir, dass du durch die Reihen gehen wirst und dass du jeden persönlich von uns ansprichst. Und ich bete, dass wir unsere Herzen dafür öffnen, Herr. Ich bete, dass wir unsere Herzen öffnen für dich, Heiliger Geist, und für dein Reden. Wir wollen dich mehr verstehen und wir suchen dich. Wir wollen dich mehr verstehen, nicht nur mit unserem Verstand, sondern wir wollen dich mit unseren Herzen ergreifen, Herr. Und das bete ich, dass du das jetzt gebrauchst, diese Zeit, dass du zu uns sprichst, Herr. Amen. Amen. So, ich hatte schon so ein bisschen gesagt, was wir diese Woche gelesen haben in unserem Heft. Und wir kommen jetzt an einen Abschnitt, wo Jesus vor Gericht geführt wird. Und das lesen wir ab Markus 14. Und der Abschnitt heute sind die Verse 53 bis 65. Und wir steigen mal mit den ersten Versen ein, was da so vor sich geht. Ab Vers 53. Und sie führten Jesus zu dem Hohenpriester. Und es versammelten sich alle Hohenpriester und Ältesten und Schriftgelehrten. Petrus aber folgte ihm nach von Ferne bis hinein in den Palast des Hohenpriesters und saß da bei den Knechten und wärmte sich am Feuer. Aber die Hohenpriester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus auf, dass sie ihn zu Tode brächten. Also Situation, Jesus wurde von Judas verraten und jetzt wird er weggebracht zu dem Hohenpriester und der hat alle versammelt, den ganzen Hohen Rat, praktisch das religiöse Gericht, sag ich mal. Jesus wird vor Gericht geführt, zunächst nicht vor ein weltliches Gericht, das würde dann der Pilatus machen, denn Israel war ja zu der damaligen Zeit unter dieser Besatzungsmacht von den Römern und dieses weltliche Gericht führten die Römer durch. Aber die Israeliten hatten das Recht, alles, was das Religiöse angeht, was ihren Glauben anging, dass sie darüber auch Gericht halten durften. Das Einzige, was sie nicht machen durften, ist, jemanden zu Tode zu verurteilen. Und sie kommen nun mit Jesus vor dieses Gericht, dem Hohen Rat auch, den Sanhedrin. Da waren die Hohenpriester, die Ältesten, die Schriftgelehrten versammelt. Und es war eine bestimmte Anzahl nötig, von 70 plus 1, die ein Urteil fällen konnten. Es mussten mindestens 23 vorhanden sein an diesem Tag oder mehr in dieser Nacht, weil sie beschlossen hatten, wir machen das mal ganz schnell. Wir winken diesen Prozess durch. Und vor diesem Hohen Rat wurden alle religiösen Fälle ausgetragen. Interessant ist hierbei, dass da ja schon steht, dass der Hohe Rat eigentlich schon sein Urteil gefällt hatte. Man kann also nicht sagen, so naja, wir gehen da mal ganz neutral rein in diesen Fall, wir hören uns das mal alles an und dann prüfen wir. Nein, sie hatten sich schon entschlossen, dass sie Jesus umbringen wollten. Und das war eher ein Scheinprozess. Eigentlich schon abgesprochen. Mitten in der Nacht, komischerweise waren alle versammelt. Also es wurde schon sehr gut im Voraus geplant, was da stattfinden sollte. Meine Frage hier war, warum? Was war das Problem? Wieso wurde Jesus vor Gericht gebracht? Ich meine, hatte er irgendwas verbrochen? Wenn du die Menschen vom Hohen Rat fragst, ja, Jesus war unbequem. Jesus war ein Querulant. Der passte nicht rein. Jesus nahm Anstoß, weil er es wagte, die Schriftgelehrten in Frage zu stellen. Und Jesus war da nicht zimperlich. Also er nahm dabei kein Blatt vor den Mund. Der sagte so, oh, wäre ganz nett und so. Nein, er sagte frei heraus, der sprach knallhart die Wahrheit an. Und das war nicht so gemütlich für so manche. Und Jesus konfrontierte diese Schriftgelehrten, indem er ihnen den Spiegel vorhielt. Und er offenbarte ihnen ihre Herzen, wie es wirklich in ihnen aussah. Und sprach es ganz offen an. Was sagte er zu ihnen? Ihr seid Sünder. Ihr seid Sünder. Und durch eure eigenen Werke könnt ihr euch nicht retten. Oh, das war aber nicht gut. Das wollte man nicht hören, oder? Ihr seid Sünder. Und das Unverschämteste war dann auch noch, dass Jesus für sich in Anspruch nahm, dass er die Sünden vergeben konnte. Das war gar nicht gut. Unmöglich, Jesus. Wie kannst du nur? Eine Geschichte, wo die Schriftgelehrten das mitbekamen, dass Jesus das für sich beanspruchte, dass er Sünden vergeben konnte, lesen wir in Markus 2. Die kennen wir, die Geschichte. Das war Jesus, befand sich in einem Haus, erzählte vielen Menschen von Gott und gab seine Botschaft weiter. Und dann kamen Menschen mit einem Freund, der gelähmt war und kam nicht rein. Sie brachen das Dach auf, ließen den Gelähmten hinunter und da lag er nun vor Jesus. Und da steigen wir mal ein ab Vers 5. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, zeige ich, dass ich das andere auch kann. Sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor alle Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Die Schriftgelehrten sind entsetzt. Sie sind nicht entsetzt über das Wunder, was Jesus getan hat. Wunder waren cool, Wunder waren toll. Aber sie waren entsetzt darüber, was Jesus dadurch auch für sich so noch weiter beanspruchte. Dass er sagte: Hey, das Wunder habt ihr gesehen, aber was ihr nicht gesehen habt, ist, dass ich ihm die Sünden vergeben habe. Und die Schriftgelehrten waren entsetzt und sagten: Sündenvergebung? Was nimmt der Kerl sich raus? Nur Gott kann das machen. Nur Gott darf das. Meint er etwa, er sei Gott? Und sie wurden so richtig feindlich gesinnt Jesus gegenüber. Und sie versuchten ab da immer wieder, Jesus so Fangfragen zu stellen. Ne? Immer so: Ah, Jesus, sag mal, wie stehst du dazu? Wie stehst du hierzu? Und sie versuchten ihn da irgendwie so zu verstricken, immer wieder, um aus ihm irgendeine Bemerkung rauszulocken, die gegen das Gesetz sprach, damit sie ihn ganz schnell dingfest machen konnten. Aber Jesus ist clever und sehr viel weiser. Und es ist ihnen nicht gelungen, ihn zu überführen. Also mussten sie weiter aushalten, dass Jesus sie wirklich so benannte, wie sie waren. Er sagte: Ihr seid scheinheilig. Ihr seid Heuchler. Also er war wirklich nicht zimperlich. Er hat gesagt: So, ihr seht aus wie so getünchte Gräber. Außen hui, innen pfui. Also er war so richtig so: Oh, ne? Ihr tut so, als ob ihr alles könnt. Ihr tut so, als ob ihr alles richtig macht. Aber ich kann euer Herz sehen. Und ich weiß, wie es da drinnen aussieht. In der Öffentlichkeit seid ihr so. Nase weit oben. Aber sind wir mal ehrlich. Ihr seid Sünder. Und wenn ihr meint, dass ihr keine Sündenvergebung nötig habt, weil ihr ja alle Gesetze haltet und ihr ja ach so toll seid, dann seid ihr wirklich auf dem Holzweg. Ihr braucht Vergebung der Sünden. Und das war den Pharisäern ein Dorn im Auge. Wie konnte Jesus es wagen, so über sie zu sprechen und das auch noch in der Öffentlichkeit, wo alle Leute das hörten? Unmöglich, dem musste ein Ende gesetzt werden. Das bedeutete nämlich sonst, dass es ein bisschen gefährlich war für ihr System, in dem sie waren. Und wenn alle Menschen diesem Jesus nachfolgten, na, dann würden sie ja ihren Einfluss und ihre Stellung irgendwann total verlieren. Jesus war ein Problem. Also nahmen sie sich vor, Jesus einen Prozess zu machen. Der sollte offiziell fair laufen, nach Vorschrift. Aber es ist sehr interessant, je genauer man hinsieht und sich mal ein bisschen reinwühlt in diese ganzen Vorschriften, wie ein Gericht damals ablaufen sollte, wird es sehr offensichtlich, dass hier nicht wirklich mit fairen Mitteln gearbeitet wurde. Und tatsächlich kann man im Nachhinein sehr viele Punkte finden, die einige Regeln für ein Gerichtsverfahren der damaligen Zeit brachen. So viel dazu. Wir lesen weiter ab Vers 55. Aber die hohen Priester und der ganze Hohe Rat suchten Zeugnis gegen Jesus, auf das sie ihn zu Tode brächten. Und sie fanden nichts. Niente. Da war nichts. Denn viele gaben falsches Zeugnis gegen ihn, aber ihr Zeugnis stimmte nicht überein. Wir kennen das, ne? Wir befragen Zeugen und gleichen ab, okay, kann das was gewesen sein? Unterstützt der andere das? Aber da in dem Prozess, es stimmte nicht überein. Und einige standen auf und gaben falsches Zeugnis gegen ihn und sprachen, wir haben gehört, dass er gesagt hat, ich will diesen Tempel, der mit Händen gemacht ist, abbrechen und in 3 Tagen einen anderen bauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber ihr Zeugnis stimmte auch darin nicht überein. Also wir merken, es ist so ein bisschen durcheinander. Man findet nicht wirklich was. Und irgendwann ist es dem hohen Priester zu bunt und nimmt das ganze Ding selbst in die Hand. Ihm reicht's, dass die Zeugen nichts vorbringen, mit dem man wirklich arbeiten kann. Er lässt die Zeugen links liegen und sagt so, Jesus, jetzt bist du mal selber dran. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte und fragte Jesus und sprach, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Er aber schwieg still und antwortete nichts. Ich habe gedacht, wie hätte ich in diesem Moment reagiert? Oh, ich hätte ganz viel gesagt. Ja, der hat gesagt, dies hat gedacht, aber dies und jenes. Und er aber schwieg still und antwortete nichts. Jesus schweigt. Warum sollte er an dieser Stelle auch irgendetwas sagen? Jesus ist unschuldig. Er will sich nicht rechtfertigen und er muss es auch nicht. Er hat in keiner Weise irgendein Gesetz gebrochen. Wogegen sollte er sich also verteidigen, wenn sich selbst Zeugen nicht einig sind? Jesus ist unschuldig. Und ich finde es an dieser Stelle auch super wichtig für uns, dass wir das nochmal nachempfinden können. Jesus ist unschuldig. Er steht unschuldig vor einem Gericht. Aber so kommen wir nicht weiter, denkt der Hohepriester und setzt seine Befragung fort. Jesus soll nun eine Aussage über sich selbst machen. Jetzt sag doch mal, nicht immer schweigen, jetzt sag mal. Da fragte ihn der Hohepriester abermals und sprach zu ihm, Bist du der Christus? Bist du der Messias? Der Sohn des Hochgelobten? Bist du der Messias? Bist du der, den Gott uns versprochen hat zu schicken? Was heißt Messias? Und warum ist das so eine entscheidende Frage an dieser Stelle? Dazu müssen wir noch mal kurz in den Hintergrund schauen, in die Situation von Israel, wie sie damals war. Israel lebte unter der römischen Besatzungsmacht. Das heißt, sie waren nicht wirklich frei. Sie lebten unter Unterdrückung und es war eine Fremdherrschaft in ihrem Land. Und die Hoffnung von Israel war, dass Gott einen Retter schickt, den Messias, der Israel von seinen sämtlichen Feinden befreit. Das war ihre Hoffnung. Und es stand auch in der Schrift, die Schriftgelehrten legten es selber aus, in der Tora, und darin stand, dass Gott durch die Propheten bereits versprochen hatte, hey Leute, ich schicke euch einen Messias. Und jetzt wartete das Volk auf diesen Messias. Und es wartete und wartete und wartete. Und das ganze Volk sehnte sich nach dem Messias. Auch die hohen Priester und Schriftgelehrten sehnten sich nach dem Messias. Das Problem hierbei war, dass sie ein bisschen anderes Bild hatten von einem Messias. Und sie dachten auch, dass von ihrer Seite aus einiges an Leistung brauchte, dass dieser Messias wirklich kommen würde. Sie meinen, oh, wenn wir die Gesetze richtig halten, das ist die Voraussetzung. Wenn wir Tora leben, wenn wir gerecht leben, dann kann Gott kommen. Dann sind wir bereit. Und erst durch dieses strikte Halten der Gesetze, wenn wir alles richtig machen, wenn wir gerecht sind, wenn wir ohne Sünde sind, dann ist diese Voraussetzung gegeben, dass der Befreier und der Retter kommt. Und dann wird er alle unsere Feinde, unsere Unterdrücker, die wird er richtig platt machen. Und dann kämpft er für uns und dann stellt er sein Reich auf und dann ist er der König und er jagt alle anderen vom Hof. Das war die Vorstellung vom Messias. Sie brauchten einen gewaltigen, sie brauchten einen kräftigen, sie brauchten so einen kriegerischen Anführer, der die Feinde das Fürchten lernte und der das Volk mobilisierte und gegen die Fremdherrschaft kämpferisch aufstand. Sie stellten sich so einen Richter vor, der so das Recht in das Land bringt, der Recht sprechen würde. Und sie hielten sich an Prophezeiungen fest, die wir auch im Alten Testament lesen können. Wo Gott es ja auch verspricht. Hey, ich schicke euch einen Retter. Ich schicke euch den Friedensfürst. Ich schicke euch einen König. Und sie warteten auf diesen Messias. Und jetzt kam da dieser Jesus aus Nazareth. Und einige Menschen behaupteten, dass er eventuell der Messias ist. Aber das passte überhaupt nicht in dieses Bild. Das passte überhaupt nicht in dieses Bild, was die Schriftgelehrten von Messias hatten. Also fragte der hohe Priester, weil er sich sicher sein wollte, so, also ich krieg das nicht zusammen, Jesus. Bist du der Messias? Bist du der Sohn des Hochgelobten? Bist du der Sohn Gottes? Und Jesus bricht sein Schweigen. Jesus aber sprach, ich bin's. Und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Jesus bricht sein Schweigen und bestätigt, ja, ich bin der Messias. der von Gott versprochene Retter. Und er bekräftigt das Ganze in diesem Vers noch, indem er prophetische Worte aus der Schrift zitiert. Er sagt, ich werde sitzen zur Rechten Gottes. Zur Rechten Gottes, das heißt da, an Gottes Thron. Mir ist Macht gegeben. Er sagt, ich werde kommen mit den Wolken des Himmels. Das war auch so ein Zeichen von Macht und Kraft und Gegenwart Gottes. Er spricht davon, dass ihm Macht gegeben wurde, Ehre und ein Reich. Und dass dieses Reich kein Ende hat. Jesus sagt, Hohepriester, du liegst richtig. Ja, ich bin der Messias. Ja, ich bin Gottes Sohn. Ja, ich bin der von Gott geschickte Retter. Und ja, ich bin der Richter, der einmal auf dem Thron sitzen und die Welt richten wird. Ich bin Gott selbst. Ich stelle mir diesen Moment vor, wo Jesus sagt, ich bin's. Und entweder atmen alle Anwesenden vor Entsetzen ein, so. Oder es ist für eine Sekunde mucksmäuschenstill. Und dann bricht das Donnerwetter los. Ab Vers 63. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sprach, was bedürfen wir weiterer Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber verurteilten ihn alle, dass er des Todes schuldig sei. Da fingen einige an, ihn anzuspeien und sein Angesicht zu verdecken und ihn mit Fäusten zu schlagen und ihm zu sagen, weissage uns! Und die Knechte schlugen ihn ins Angesicht. Was für eine Explosion. Was für eine Explosion. Jesus stellt sich Gott gleich. Er behauptet selbst, Gott zu sein. Unmöglich! Jesus, der Messias, das passt nicht. Das kann nicht sein. Doch Jesus wies die Schriftgelehrten schon vorher immer wieder darauf hin. Hey, eure Vorstellung vom Messias, die ist so begrenzt. Die ist so begrenzt. Es geht doch um so viel mehr als nur die Befreiung von einer Besatzungsmacht. Der Messias ist da, um wirklichen Frieden zu bringen. Keinen politischen Frieden, sondern Frieden mit Gott. Was heißt das? Frieden mit Gott. Er wird das aus dem Weg schaffen, was zwischen Gott und Menschen steht. Sünde. Schuld. Ohne Sündenvergebung ist Gemeinschaft mit Gott nicht möglich. Ihr Schriftgelehrten, ihr denkt Schritt 2 zuerst. Dabei muss doch Schritt 1 zunächst kommen, sagt Jesus. Es braucht die richtige Reihenfolge beim Messias. Ihr habt eine Sache total vergessen oder ihr habt es nicht verstanden. Zunächst kommt der Messias als Retter. Und dann kommt der Messias wieder als Richter. Ich bin der Messias, auf den die Welt gewartet hat. Aber nicht nach euren Vorstellungen. Sondern ich bin zuerst gekommen, um zu retten. Denn nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Sondern Sünder. Das Ding ist nämlich das, wenn der Messias sofort als dieser Richter, als dieser Herr kommen würde, würde keiner von euch bestehen. Würde keiner von euch bestehen. Denn jeder ist Sünder und muss für seine Schuld bezahlen und er muss diese Schuld aus dem Weg räumen. Denn wisst ihr, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und nichts, was nicht rein ist, kann in seiner Gegenwart bestehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass eure Schuld, dass eure Sünde vergeben wird. Und das kann nur ich machen, sagt Jesus. Ich bin der, der das Volk retten wird von seiner Sünde. Aber sie glaubten ihm nicht. Sie glaubten ihm nicht. Das kann nicht sein. Und sie rufen, Gotteslästerung! Und der Hohepriester zerreißt sein Gewand. Das durfte er eigentlich nicht machen. Nur wenn es ein Fall von Gotteslästerung war, dann durfte er seine Kleidung kaputt machen, so als Zeichen. Und es bricht ein Schwall von Bosheit los. Und gerade darin zeigt es sich doch, wie sündhaft eigentlich der Mensch ist, oder? Wie sie anfangen, Jesus zu demütigen, wie sie anfangen, ihn zu schlagen. Wie sie anfangen, ihn anzuspucken. Und ich habe gedacht, das Skurrile dabei ist doch, dass der Retter und Richter auf dem Platz der Anklage steht, wo er angeklagt wird, von denen, die eigentlich Schuld tragen. Und es ist völlig verdreht, völlig verdreht. Die Ankläger wollen ihn, den Unschuldigen, einer Sünde überführen. Dabei ist es doch genau umgekehrt. Es ist doch genau umgekehrt. Der hohe Priester ruft Gotteslästerung und er fordert die anderen auf. Was meint ihr? Was meint ihr? Stehe ich hier etwa alleine oder was meint ihr? Die anderen sollen sich entscheiden. Glauben wir Jesus oder stellen wir uns gegen ihn? Sie treffen eine Entscheidung. Gegen Jesus. Darf ich uns heute auch eine Frage stellen? Was meinen wir denn? Was meinst du? Wie stehst du zu Jesus? Weißt du, bei Jesus gibt es keinen neutralen Grund. Entweder du sagst, ich glaube an Jesus, oder du sagst, ich glaube nicht an Jesus. Es gibt keinen dazwischen. Erkennen wir Jesus als den an, der er ist? Oder haben wir, wie die Pharisäer damals, auch so ein begrenztes Bild? Haben wir so eine Retterbox mit unserer vorgefertigten Vorstellung? Okay, so sieht der Retter aus, so sieht Jesus aus, so sieht Gott aus. Und dieser unbequeme Jesus, der passt da irgendwie nicht rein. Der passt da nicht rein. Haben wir eine Vorstellung von Gott, die ihm gerecht wird? Oder haben wir uns so ein bisschen was zusammensortiert von unserer Gottesvorstellung? So, ja, also das nehme ich mal, das glaube ich und das mache ich und das ist, ja, das passt auch zu meinem Lebensstil. Aber da darf Jesus mich, da darf er mir nicht reinreden. Das ist mir zu unbequem, wenn er mich da gegen den Strich bürstet. Nee, das mag ich nicht. Gehen wir dann sofort auf Abwehrhaltung, wenn Jesus mal seinen Finger auf die Wunde legt und sagt so, hier, schau mal, das ist nicht in Ordnung. Und dann fangen wir an, uns zu rechtfertigen. So, ja, aber die anderen, weißt du, das ist nicht so schlimm, aber ich musste doch und hier und da. Wir sind immer so ganz schnell mit Rechtfertigung und Beschuldigung und Ausreden, wenn es daran geht, wenn Jesus mal seinen Finger auf irgendetwas legt in unserem Leben, wo es nicht so ganz passt. Darf Jesus uns etwas sagen? Darf Jesus uns mit Wahrheit, mit seiner Wahrheit konfrontieren? Oder gehen wir da gleich auf Abwehr? Hat es Bedeutung für uns, was Jesus uns sagt? Darf er es uns sagen, mit allen Konsequenzen, und stehen wir dazu kompromisslos? Ist Jesus für uns nur eine nette Person in der Geschichte, die ganz in Ordnung war, ganz gute Ansichten hatte? Oder ist er der wahre Gott? Wenn wir erkennen, wer Jesus ist, erkennen wir, wer wir sind. Wenn wir erkennen, wer Jesus ist, erkennen wir, wer wir sind. Wir brauchen Vergebung und wir können es nicht alleine schaffen. Wir können es uns nicht verdienen. Wir können ihm in keinster Weise irgendetwas vorweisen. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen den Messias. Es ist Gnade. In 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9 steht: Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wie steht's da bei uns? Betrügen wir uns selbst, weil wir sagen, ah, ich habe keine Sünde in meinem Leben, ich bin doch ganz okay. Ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir sagen, okay, jetzt Wahrheit auf den Tisch, dann entdecken wir sehr, sehr schnell, ach, da ist aber ordentlich Sünde in meinem Leben. Da ist ordentlich was, wo ich nicht wirklich auf der Spur gelaufen bin, die Gott sich für mein Leben gedacht hat. Da bin ich aber voll vom Kurs abgekommen und habe mich nicht in seinem Rahmen bewegt, wo er segnen kann, wo er segnen möchte. Vielleicht bin ich an einem Weg abgebogen und dachte, ich schaff's alleine. Ich habe mich über Gott gestellt, habe gesagt, du hast keine Ahnung, ich entscheide für mich selber. Ich kenne mich doch, ich weiß doch, ich weiß, was ich will und ich mache das alleine. Und plötzlich merken wir so, oh, völlig verrannt. Und Last kommt auf unsere Schultern, wird immer schwerer. Wir merken es im Alltag, wie wir irgendwelche Situationen verbocken, immer wieder auf die Nase fallen, immer die gleichen Sachen. Aber wir sind so schnell und gut in Ausreden, oder? Aber vielleicht ist es einfach mal dran, zu sagen, hey, ich lege die Wahrheit auf den Tisch. Ich habe Sünde in meinem Leben und ich schaff's nicht alleine. Und ich stelle mich demütig unter Jesus und seine Herrschaft, weil er der Retter und Befreier ist. Für die ganze Welt, nicht nur für Israel, für die ganze Welt. In Johannes 3, Vers 16 steht: Denn Gott hat die Welt, auch dich, denn du bist auch die Welt. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen. Nicht zuerst, um Richter zu sein, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Weißt du, wir sind oft so kleine Pharisäer, oder? Wir bauen auf unsere eigenen Leistungen, unsere selbstgerechten Werke. Aber da ist keiner, nicht einer, sagt die Bibel, der ohne Sünde ist. Außer Jesus. Und wir würden gerne dieses Geschenk gerne haben, was wir an Himmel und Gemeinschaft mit Gott haben. Und es ist cool. Und wir würden uns sehr darauf freuen, in diesen Himmel zu kommen. Aber Jesus sagt, Leute, es funktioniert nicht, wenn noch Sünde in deinem Leben ist. Dann bleibt die Tür zu. Ich sag's, wie es ist. Das ist unbequem, Jesus. Ja, aber es ist die Wahrheit. Ihr könnt es euch nicht verdienen, in den Himmel zu kommen. Du kannst es dir nicht mit Leistung verdienen. Du kannst es dir nicht mit guten Werken verdienen. Es ist Gnade. Es ist Gnade. Und der einzige Weg, sagt Jesus, wo die Tür aufgeht, bin ich. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Und keiner ist ohne Sünde. Und diese Sünde muss fort. Sonst kannst du nicht zu Gott kommen. Es geht nicht. Du würdest nicht bestehen in seiner Heiligkeit, in seiner Herrlichkeit. Das passt nicht zusammen. Aber ich bin gekommen, sagt Jesus, damit es wieder passend gemacht wird. Und der einzige Weg dahin ist, dass sie auf die Knie gehen, uns vor Jesus beugen und sagen, Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist für meine Schuld. Ich bekenne, dass ich ein Sünder bin. Ich bekenne, dass ich abhängig von dir bin. Ich schaffe es nicht alleine. Danke für deine Vergebung. Danke, dass du den Weg freigemacht hast zum Vater. In Johannes 14, Vers 6 steht, was ich eben schon gesagt hat. Jesus spricht, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Und ich bin heute Morgen hier, um dir eine Frage zu stellen. Welchen Weg gibst du? Was meinst du? Wie entscheidest du? Weißt du, Jesus drängt sich nicht auf. Er sagt, ey, das ist deine freie Entscheidung. Aber ich würde so gern die Ewigkeit mit dir verbringen. Möchtest du das auch? Dann entscheide dich für mich. Dann entscheide dich für mich. Und dann darfst du heute zum Vater kommen. Wir werden jetzt gleich noch ein Lied singen, in dem es genau um das geht. Dass Jesus gekommen ist, diese Last der Sünde von dir zu nehmen und sie für dich zu tragen. Er, der Unschuldige, übernimmt deine Schuld. Und er macht den Weg frei, dass du zum Vater kommen kannst. Und lass uns mal aufstehen. Und ich möchte wirklich für diejenigen beten, jetzt stellvertretend, die wirklich innerlich spüren, dass sie da eine Entscheidung zu treffen haben an diesem Tag. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist in diese Welt, nicht zuallererst als Richter, sondern zuallererst als Retter. Herr, ich danke dir, dass du wirklich gekommen bist aus lauter Liebe zu dieser Welt, zu jedem Einzelnen hier in diesem Raum und am Livestream. Danke, dass deine Liebe, dass dein Herz so übersprudelt vor Liebe für uns, Herr. Und dass du es nicht aushalten kannst, die Ewigkeit nicht mit uns zu verbringen, Herr. Ich danke dir, Jesus, dass du alles getragen hast, dass du alles getan hast, dass dieser Weg zum Vater wieder frei ist. Und wir kommen zu dir, Herr, und wir bekennen, ja, wir sind Sünder. Ja, wir lagen falsch. Wir sind falsche Wege gegangen. Und die Last auf unseren Schultern, die drückt schwer. Aber ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist und dass du diese Last von unseren Schultern nimmst, Herr. Am Kreuz hast du bezahlt. Und ich danke dir, Jesus, dass wir uns unter dich stellen dürfen. Wir beugen uns vor dir, unserem König, unserem Retter, unserem Heiland. Und wir erkennen an, du bist Herr, wir sind es nicht. Du sollst zunehmen in unserem Leben und wir wollen abnehmen. Wir wollen dir die Ehre geben mit unserem Leben und wir kehren um und schauen auf dich, Jesus. Du sollst der Mittelpunkt sein. Danke, Herr. Wir loben und wir preisen dich. Amen.
Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen. Alle Infos findest du unter www.fcg-bayreuth.de. Dort kannst du uns auch eine persönliche Nachricht schreiben, wenn du mehr über ein Leben mit Jesus erfahren möchtest oder andere Fragen zum christlichen Glauben hast. Bis zum nächsten Mal. Ade!